Das bedeutet wirklich, dass wenn Betreiber von Solaranlagen zum Beispiel ein Sicherheitspatch, wie das jetzt hier in Polen passiert ist, nicht installieren oder eine Multifaktor-Authentifizierung nicht installieren, ein bestimmtes Gerätepasswort nicht ändern nach Auslieferung, tatsächlich haftbar gemacht werden können, und zwar für 10 Millionen Euro oder 2% von ihrem Jahresumsatz, was auch immer höher gelegen ist. Die einzigen, die in Europa gerade fleißig und regelmäßig die Energiehardware angreifen, sind russische Angreifer. Und die interessiert das nicht, woher die Hardware kommt. Die hacken auch europäische produzierte Hardware, und ich sehe da keinen Grund, warum sie das nicht können sollten.
Die größte Schwierigkeit ist der Prozess, die Anlagen in die Direktvermarktung zu bringen. Das sind so ein paar technische Dinge, die man machen muss. Da muss man, klar, man braucht sowieso ein Smart Meter Gateway, also ein intelligentes Messsystem. Das braucht man ja auch für dynamische Stromtarife zum Beispiel. Aber das muss man erstmal bekommen. Dann muss man diverse Anmeldeprozesse durchlaufen. Man braucht eine sogenannte Marktlokationsnummer. Und da gibt es einfach oft keine funktionierenden Prozesse. Das ist sehr, hört sich sehr bürokratisch an.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wenn Sie diesen Podcast hören, ist unser neues Magazin erschienen und die Smarter E, die größte Photovoltaik- und Speichermesse Europas, liegt hinter uns. Außerdem warten wir gespannt auf die neuen Gesetze und Verordnungen aus Berlin, die Entscheidung zum neuen EEG beispielsweise, das Netzpaket und vieles mehr. Alles neu ist deshalb der Titel unserer aktuellen PV Magazine Ausgabe. Und auch wenn wir nicht immer genau wissen, wie die Neugestaltung im Detail aussehen wird, eine generelle Stoßrichtung lässt sich schon erkennen, und auf diese bereitet sich die Branche vor. Das konnten wir auch in München wieder deutlich sehen. Einer dieser Trends ist die Verzahnung der Photovoltaikerzeugung mit dem Markt. Die feste Einspeisevergütung steht zur Disposition, und man bekommt manchmal den Eindruck, dass das Einspeisen aus kleineren Photovoltaikanlagen nicht mehr gern gesehen wird, weil das die Marktpreise ins Negative drücken könnte und vielerorts die Netze belastet. Deshalb sollen sich Erzeuger, Speicher und Verbraucher künftig stärker am Strommarkt orientieren und an Signalen aus dem Netz. Wie das aussehen kann, wollen wir heute besprechen, und dazu begrüße ich Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Hallo Michael.
Hallo Cornelia.
Bevor wir aber darauf kommen, wie private Anlagen immer smarter werden und sich über das Internet koordinieren und steuern lassen, wollen wir noch auf ein verbundenes Thema schauen, nämlich die Cybersicherheit. Dafür begrüße ich Marian Willun, Senior Editor, der uns einmal erläutern wird, was Cyberhygiene ist. Hallo Marian.
Hallo Cornelia.
Falls Sie zu diesen und weiteren Themen nachlesen möchten, das neue Magazin ist sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form erhältlich über unseren Webshop unter shop.pvmagazine.com, also pv-magazine.com, und Podcasthörer erhalten 10% Rabatt mit dem Code PODCAST10, also PODCAST10. Wir haben diesmal vier Schwerpunkte in der Ausgabe. Im ersten geht es um private Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen, dynamische Tarife und Energiemanagement sowie Direktvermarktung. Und im zweiten beschäftigen wir uns mit Gewerbeenergiemanagement. Dann diskutieren wir die Zukunftsfrage Redispatch, die Schwierigkeiten mit dem derzeitigen Prozedere und den Plänen für die Zukunft, und schließlich im vierten Schwerpunkt mit Geschäftsmodellen für Batteriegroßspeicher. Und da vergleichen wir beispielsweise Tolling Agreements mit Fully Merchant Vermarktung. Es ist also ein dickes Heft, und es lohnt sich, finde ich, das Magazin von Cover zu Cover zu lesen. Marian, du hast über Cyberhygiene geschrieben. Das weckt Assoziationen in Richtung Gesundheit, Desinfektion oder die Vermeidung von Ansteckungen. Was ist es genau?
Fast. Also es sollte eigentlich die Assoziation eines bestimmten Prozedere wecken. Das ist ein Sprachbild, was Uri Sadot, er ist Cybersicherheitsexperte bei Solar Defend und leitet auch bei Solar Power Europe den Workstream für Cybersecurity. Das hat er verwendet, als er mit mir mal über Cybersicherheit bei Solaranlagen sprach. Ja, worauf bezog er sich genau? Er sprach von seiner Zahnärztin, die natürlich super ausgebildet ist und die wildesten Zahn-OPs eigentlich machen könnte. Aber was sie 90% der Zeit macht, ist, die Leute daran zu erinnern, dass sie sich regelmäßig die Zähne putzen sollen und Zahnseide benutzen sollen. Und genauso, sagt er, verhält es sich eben auch mit der Cybersicherheit. Denn das Allermeiste lässt sich eben verhindern, indem man so Sachen wie Multifaktor-Authentifizierung oder Netzwerksegmentierung, verschiedene Passwörter für verschiedene Geräte oder eben Sicherheitspatches regelmäßig durchzuführen. Damit hat man eigentlich schon fast alles abgedeckt, was einem so passieren kann in der Cybersicherheitswelt.
Hintergrund für deinen Artikel war ja ein Angriff in Polen. Kannst du noch mal kurz schildern, was da passiert ist?
Ja, das war am 29. Dezember 2025, also ja fast zum Jahreswechsel jetzt. Dort haben Angreifer 30 Windkraft- und Solaranlagen und auch ein Gaskraftwerk gehackt und die Kommunikationseinheiten dort lahmgelegt. Die Steuerbarkeit der Anlagen war dauerhaft unterbrochen und die Hardware, diese Steuerhardware, die wurde auch wirklich zerstört. Man spricht dabei von Bricking, also zu Englisch Ziegelstein. Man hat diese kleinen Steuerboxen zu Ziegelsteinen gemacht, indem man sie zerstört hat. Das Datum ist auch ganz interessant, weil es bezieht sich auf den Beginn der russischen Attacken auf die Ukraine und auf die ukrainischen Energieanlagen. Und es gibt auch darüber hinaus, so sagt das polnische Cybersicherheitsregulatorium CERT, sagt, es gibt weitere Hinweise darauf, dass der Angriff aus russischer Hand stammt.
Und war jetzt die gesamte Energieversorgung ausgefallen oder nur die Kommunikation?
Also nur die Kommunikation, wobei hier sollte man jetzt auch sagen, dass die Experten sagen, dass es jetzt leicht gewesen wäre, von dort an, von diesem Zeitpunkt an, auch die Energieversorgung zu beeinträchtigen. Also es war eher ein Wink mit dem Zaunfall oder die Message war, wir könnten, wenn wir wollten, könnten wir eure Energieversorgung außer Betrieb nehmen und eben auch entsprechenden Schaden im europäischen Stromnetz verursachen.
Und Bricking heißt also, dass man diese Geräte physisch unbrauchbar macht.
Ja, richtig. Also man hat sich in diese Geräte reingehackt und hat dann dort ein Programm abgespielt, was dafür sorgt, dass diese Geräte in einem Endlos-Cycle sind, sich immer wieder neu starten zu wollen. Und der läuft mit Absicht ins Leere. Und danach sind die unbrauchbar. Also man kann sie nicht mehr verwenden.
Und waren bestimmte Hersteller davon betroffen?
Ja, aber also das ist nicht so ganz der Punkt. Also man muss daraus kein Geheimnis machen. Es waren, steht auch in diesem CERT-Report, also es waren Geräte der Marke Fortinet, die kommen aus Kalifornien, von Hitachi aus Japan und von Mikronika aus Polen selbst. Man sollte aber hier ein bisschen dazu sagen, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass die Geräte, also welche Geräte jetzt hier kompromittiert wurden, weil die Angreifer gar nicht nach schwachen Herstellern geguckt haben, sondern die Verantwortung liegt hier ziemlich klar eigentlich bei den Betreibern, weil die haben Fehler begangen in der Art und Weise, wie sie eben Cyberhygiene betreiben. Und dann ist im Endeffekt jede Hardware, die man dort benutzt, schwach und angreifbar.
Also war es ein Vorfall, den man leicht hätte verhindern können?
Ja. Da sind sich die Experten, mit denen ich dazu gesprochen habe, einig. Also wenn man was hier passiert ist, dass die Betreiber dieser Anlagen haben zum Beispiel die Standardpasswörter, die bei Auslieferung dieser VPN-Geräte verteilt werden, die haben sie nicht geändert. Also da gibt es ja schon berühmte Fälle, dass die manchmal, wenn die ab Werk ausgeliefert werden, nur 1, 2, 3, 4 sind. Das muss man natürlich ändern. Des Weiteren gibt es eine goldene Regel, dass man Netzwerksegmentierung betreibt. Das heißt, dass das operative Netzwerk des Betreibers und des Anlagennetzwerk, was auf dieser Anlage selbst läuft, die müssen strikt voneinander getrennt werden. Oder zum Beispiel, dass man Administratorenrechte wahrnehmen kann, das soll man nicht dauerhaft aus dem Internet können tun. Also man darf nicht einfach sich an die Anlage einwählen und dann sagen, ja, hallo, ich bin Administrator und kann das dann machen. Für diese Operation soll man eigentlich vor Ort fahren und sich einstecken, vielleicht mit einem Kabel in die Anlage und dann kann man per Administratorenrechte spezielle Sachen eben ausführen. Bei diesen Anlagen waren all diese Sachen nicht eingehalten. Zum Beispiel gab es eben auch, Hitachi war bewusst, dass Geräte einer bestimmten Baureihe eine Sicherheitslücke haben. Das ist ein normaler Prozess und Vorgang, dass solche Sicherheitslücken mit in gewisser Regelmäßigkeit aufgedeckt werden. Die Hersteller verteilen dann Sicherheitspatches, aber dann liegt es eben auch an den Betreibern, darauf zu reagieren und zu bemerken, für meine Geräte, die ich verbaut habe, gibt es Sicherheitspatches, die muss ich dann auch installieren. Das ist hier in diesem Fall jetzt nicht passiert und das hätte auf jeden Fall passieren müssen.
Und glaubst du, dass jetzt dadurch, dass die neuen Cyber-Security-Gesetze so langsam in Kraft treten oder auch schon in Kraft getreten sind, also ich sag mal NIS 2, Kritis oder dieser Cyber Resilience Act, dass die jetzt schon dahin wirken, dass diese Cyberhygienemaßnahmen stärker oder besser eingehalten werden und dadurch vielleicht solche Vorfälle künftig weniger wahrscheinlich sind?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es total zu begrüßen, dass es Gesetze gibt, die von den Betreibern ganz klar verlangen, gewisse Cyberhygieneregeln, Cybersicherheitsregeln einzuhalten. Und zwar nicht nur in der Form, dass sie das einmal zertifizieren lassen, dass sie cybersicher sind oder dass sie ein cybersicheres Produkt gekauft haben, sondern das als kontinuierlichen Prozess verstehen. Und das ist eigentlich das Besondere, was jetzt in diesem Artikel rausgekommen ist, das NIS 2 Gesetz, was von der EU kam und jetzt in Deutschland eben auch mit dem NIS 2 Durchführungsgesetz tatsächlich in Kraft getreten ist, das nimmt auch die Betreiber tatsächlich in Haftung. Und das ist wirklich was Besonderes, was man sich nochmal genau anschauen musste. Und das kann man im Artikel auch ganz gut nachlesen. Da hat sich eben auch der Rechtsanwalt Florian Eisenmenger, mit dem ich gesprochen habe, auch nochmal ausführlich zu geäußert. Es bedeutet wirklich, dass wenn Betreiber von Solaranlagen zum Beispiel ein Sicherheitspatch, wie das jetzt hier in Polen passiert ist, nicht installieren oder eine Multifaktor-Authentifizierung nicht installieren, ein bestimmtes Gerätepasswort nicht ändern nach Auslieferung, tatsächlich haftbar gemacht werden können, und zwar für 10 Millionen Euro oder 2% von ihrem Jahresumsatz, was auch immer höher gelegen ist. Und nicht nur das, sondern er sagt, er packt noch eine Schippe drauf, das kann schon passieren, nur wenn die Behörden mal nachprüfen, ob alles in Ordnung ist und wenn die das feststellen. Wenn es wirklich zum Angriff kommt, mit einem Stromausfall, dann sagt er, es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Regressforderungen kommen kann. Also stellen wir uns mal Folgendes vor. Man betreibt eine große Solaranlage und irgendwelche russischen Hacker hacken sich da ein, weil ich das denen besonders einfach gemacht habe. Und deswegen gibt es einen großen flächendeckenden Stromausfall hier in Deutschland. Dann können theoretisch VW oder ThyssenKrupp sich bei mir melden und können sagen, den Produktionsausfall, den ich jetzt deswegen erlitten habe, den stelle ich dir in Rechnung. Und das ist nicht komplett ausgeschlossen. Er sagt zwar auch mit etwas Vorsicht, das ist auch wirklich ein langer Weg durch die Rechtsinstanzen, das geltend zu machen. Aber das sollte man nicht vergessen. Also hier kann es wirklich teuer und ruinös werden für die Betreiber, wenn die eben diese Grundregeln, diese Grundhygieneregeln nicht einhalten in Zukunft. Auf der anderen Seite, du fragtest eben auch nach Cyber Resilience Act. Dort spielt die EU ein kleines bisschen auch ein anderes Spiel und versucht zum Beispiel Hersteller von Wechselrichtern aus bestimmten Ländern, aus Hochrisikoländern auszuschließen und sendet damit auch ein bisschen ein anderes Signal. Das ist ja grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen, dass es einen sicherheitspolitischen Vorteil hat, wenn man die Technologie, die man im europäischen Stromnetz verbaut, diversifiziert und sich eine gewisse Unabhängigkeit schafft. Nur, wenn wir uns den Fall in Polen angucken, da muss man sich nochmal vor Augen führen, es ging hier nicht um Wechselrichter. Es wurden VPN und Firewall-Geräte gehackt und diese kamen auch nicht aus China. Diese kamen aus Polen selbst, aus Japan und aus den USA. Und da sollte man gucken, dass es natürlich diese Fokussierung, die es in der EU gerade gibt, sich auf chinesische Hardware einzulassen, vermittelt auch so ein bisschen ein einseitiges Bild, das damit schon geholfen wäre, wenn man einfach auf chinesische Hardware verzichtet. Dem ist natürlich nicht so. Denn die einzigen, die in Europa gerade fleißig und regelmäßig die Energiehardware angreifen, sind russische Angreifer. Und die interessiert das nicht, woher die Hardware kommt. Die hacken auch europäische produzierte Hardware und Man sollte vielleicht auch sagen, es ist auch bestimmt möglich, dass sie auch in Deutschland oder Österreich produzierte Hardware hacken können. Ich sehe da keinen Grund, warum sie das nicht können sollten.
Okay, wichtige Warnung. Noch eine andere Frage, wenn wir jetzt so in Richtung Kleinanlagen denken, ja, Heimanlagen, dann wird es ja auch schwierig, tendenziell diese Cyberhygiene einzuhalten. Da sind ja Installateure, Netzbetreiber, Vermarkter beteiligt. Sind da noch ganz viele Hausaufgaben zu machen oder gibt es da auch schon Lösungen?
Es ist grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Das ist etwas, was wir im Artikel auf jeden Fall nicht behandelt haben. Ich denke, die Regeln sind nicht so falsch, um mich mal ganz vorsichtig da auszudrücken. Wenn ich zu Hause ein 15 Jahre altes Gateway habe und dort nie ein Sicherheitsupdate laufen lasse oder mein Hersteller von meinem Batteriespeicher regelmäßig mir anbietet, Sicherheitsupdates zu installieren und ich installiere die nie, dann laufe ich Gefahr, dass das Gerät gehackt werden kann. Das heißt, ich sollte mich da an die gleichen Regeln halten, wie ich das übrigens auch mit meinem Telefon oder meinem Laptop handhabe. Wenn mein Hersteller von meinem...
Maria, das wollen wir mal nicht untersuchen, wie viel Privatmenschen noch Windows 10 benutzen, oder?
Ja, das ist furchtbar. Also es ist... Tut das bitte nicht, ja, oder wie viele Menschen mit Windows 10 irgendwelche Solaranlagen betreiben, nicht?
Also. Okay, also ich würde sagen, okay, dann ist es eine Hausaufgabe, die wir wahrscheinlich mit auf eine lange Liste schreiben können. Denn noch ist die Branche ja auch gespalten, ob man überhaupt eine detaillierte Steuerung von außen möchte, ob die sinnvoll ist. Oder ob man nicht sagt, okay, ich mache Eigenverbrauch in meinem Heim und was draußen passiert, ist mir eigentlich egal. Kommen wir mal zu Michael. Du hast ja einen Artikel über Direktvermarktung und überhaupt über die Vermarktung von kleinen Anlagen geschrieben. Und du sagst, es gibt zum einen die Position, dass sich kleinere Privatanlagen auf den Eigenverbrauch konzentrieren und nur noch wenig bis gar nichts ins Netz einspeisen. Und dann gibt es die entgegengesetzte Meinung, die sagt, wir wollen sie fit für den Energiemarkt machen, also auch mit den Cybersecurity-Risiken, die dann da mitkommen, um den Überschussstrom zu vermarkten und die Flexibilität des Haushalts insgesamt. Welche Argumente gibt es für die jeweilige Auffassung?
Naja, also erstmal fangen wir mal bei der Cybersecurity nochmal an, weil wir da gerade waren, die Überleitung war super, aber an einer Stelle stimmt sie nicht ganz, weil auch Eigenverbrauchsanlagen sehr oft, ich vermute sogar meistens, irgendwelche Steuerungssysteme haben, die auch mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, auch da muss man auf Sicherheit achten. Die sind ja nicht vollkommen losgelöst. Also auch die können lahmgelegt werden und die Wechselrichter sollen ja geupdatet werden. Das heißt, die haben oft auch noch einen Zugang. Also da muss man auch drauf achten, dass man die Passwörter richtig macht. Für diese beiden Positionen, also sagen wir mal so, also im Augenblick leben wir ja in einer Welt, wo man einfach Strom einspeist. Und das ist sicherlich aus Sicht des Solaranlagenbetreibers die schönste Welt. Das ist unkompliziert, man hat einfach den Strom und speist ihn ein. Da kann man jetzt kann man drüber diskutieren, ist es überhaupt nötig, dass man das irgendwie ändert? Schon heute ist es ja so, dass bei negativen Strompreisen, also wenn das Netz wirklich, wenn mehr Strom da ist, als nachgefragt wird, dass dann auch keine Einspeisevergütung gezahlt wird. Das ist ja schon so. Das heißt, in der Regel speisen, wenn die Anlagen gut gebaut sind, dann speisen sie dann auch nicht ein. Und von daher kann man schon die Frage stellen, ist das jetzt wirklich die größte Baustelle? Wir haben jetzt gerade online, das ist jetzt nicht im Heft, aber online hat man gerade einen Beitrag, ein Interview über eine Studie oder ein White Paper von E3DC, die versuchen nachzuweisen, dass der Strom ja sowieso im Ortsnetz bleibt. Das ist eine Art nicht benanntes Energy Sharing ist, wenn man im Ortsnetz einspeist und dass das doch eigentlich gut sei. Und es gibt überhaupt keinen Grund, nur weil in Übertragungsnetzen irgendwo zu viel Leitungsengpässe sind, sozusagen dieses Energy Sharing im Ortsnetz zu unterbinden. Andererseits muss man sagen, dass es natürlich gut ist, wenn man einen Anreiz hat, Strom dann einzuspeisen, wenn der möglichst teuer ist, dann wird er nämlich gebraucht. Man kann auch weitergehen, man hat ja auch eine Batterie zu Hause. Das kann nämlich der nächste Schritt sein, dass man auch die Flexibilität der Batterie dem Stromnetz zur Verfügung stellt. Kann man ja erstmal sagen, naja, davon profitiert doch das Land, die Volkswirtschaft, die Gesellschaft, wenn das der Fall ist. Das Argument dagegen kann eigentlich nur sein, dass man es zu kompliziert findet. Was sich ja auch daran ausdrückt, dass im Augenblick noch die Kosten relativ hoch sind. Vielleicht noch, du hast gefragt mit Eigenverbrauch. Das ist natürlich eine einfache Geschichte. Also das kann man viel leichter erzählen, wenn man einfach sagt, naja, das ist ja sozusagen, das ist ja so eine Fraktion, die sagt, naja, Großanlagen sind billig, die sind super, die können viel Strom produzieren. Auf dem Einfamilienhaus, da soll jeder wie mit dem eigenen Garten, da macht man ja Tomaten, die verkauft man auch nicht auf dem Markt, sondern die isst man selber. Da soll man halt auf dem Dach den Strom machen, den man selber braucht. Das kann man irgendwie nachvollziehen, kann man einfach verstehen, kann man so bauen. Ist natürlich die Frage, warum will man die Anlagen darauf beschränken und nicht in die Direktvermarktung nehmen? Das müsste man, da gibt es eigentlich wenig Argumente, außer dass es eben kompliziert ist.
Der EEG-Entwurf versucht ja für meine Begriffe gerade beides, ja. Einerseits die Einspeisung einzuschränken und die Direktvermarktung verpflichtend zu machen. Heißt das, dass man sich dann entscheiden kann, ob ich Null-Einspeisung mache oder ob ich in die Direktvermarktung gehe oder muss ich unbedingt meine neue Anlage an den Markt anbinden?
Naja, sagen wir mal, so schön wäre es. Wenn ich es einfach entscheiden würde, würde es ja bedeuten, dass ich es überall könnte. Aber das hängt sehr vom Netzbetreiber ab, ob man es kann oder nicht. Und also ich habe da keine genauen Zahlen. Aber es gibt, also ich würde sagen, die Mehrzahl der Kunden oder der Verbraucher oder Prosumer in Deutschland wird es im Augenblick noch gar nicht können, weil es die Netzbetreiber nicht umsetzen können. Und insofern kann man den Gesetzentwurf oder diesen Leak auch so lesen, da gibt es nämlich auch, können wir gleich drüber sprechen, auch ein paar Elemente, die die Direktvermarktung noch komplizierter machen. Macht es schön kompliziert, am Schluss kann dann jeder nur noch Eigenverbrauch machen. Das kann auch rauskommen bei so einem Gesetzesvorschlag oder es kann zumindest mal für ein paar Jahre so rauskommen. Also eigentlich gehe ich davon aus, also wenn wir jetzt über 5 Jahre, also meine persönliche Prognose, in 5 Jahren wird das jeder machen mit der Direktvermarktung. Aber die Frage ist, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren passiert.
Genau, ich meine, der Nachteil von der Beschränkung auf den Eigenverbrauch ist ja dann, dass die Leute eben kleinere Anlagen bauen, dass sie ihre Dächer nicht mehr voll machen, sondern nur noch genauso viel produzieren, wie sie halt im besten Fall auch verbrauchen können.
Ne? Genau.
Du hattest zunächst live und dann später auch im Magazin ja eine Expertendiskussion geführt über die Direktvermarktung kleiner Anlagen. Es gibt ja schon einige Unternehmen, die das ausprobieren. Wo sehen die größten Schwierigkeiten im Moment?
Die größte Schwierigkeit ist der Prozess, die Anlagen in die Direktvermarktung zu bringen. Da muss man, das kann man nachlesen im Artikel, das sind so ein paar technische Dinge, die man machen muss. Da muss man, klar, man braucht sowieso einen Smart Meter, ein Smart Meter Gateway, also ein intelligentes Messsystem. Das braucht man ja auch für dynamische Stromtarife zum Beispiel. Aber das muss man erstmal bekommen. Dann muss man das aber diverse Anmeldeprozesse durchlaufen. Man braucht eine sogenannte, das kann man irgendwie so als Normalsterblicher alles gar nicht nachvollziehen. Da braucht man dann eine sogenannte Marktlokationsnummer. Jetzt ist aber das Problem, dass die Systeme der Netzbetreiber nicht, also viele sind nicht darauf, brech mal den Satz ab, auch bei den Netzbetreibern sitzen ja keine dummen Leute. Und da sitzen ja auch durchaus manchmal auch Leute, die auch begeisterte Energieenthusiasten und Solarenthusiasten sind. Aber die haben dann zum Beispiel Systeme, wo sie gar nicht so einfach diese berühmte Marktlokationsnummer vergeben können. Aber ohne diese Marktlokationsnummer kann der Vermarkter, der das in die Direktvermarktung bringen will, gar nicht anmelden. Und dann gibt's einfach keine funktionierenden Prozesse. Hört sich sehr bürokratisch an. Aber das ist natürlich, man kann sich darüber aufregen, aber es ist ja auch nicht so einfach vielleicht. Also das muss ja ein sicheres System sein, es darf keine Verwechslung geben. In Deutschland macht man sich das Leben halt manchmal auch ein bisschen kompliziert. Also Deutschland ist sehr dezentral organisiert. Das zeigt sich nicht nur in den 850 Netzbetreibern, sondern das habe ich auch oft gehört in diesem Zusammenhang. Heißt das auch damit, dass es die gleichen Daten bei 3 bis, ich kann es jetzt nicht genau zählen, so schnell beim Reden, aber in 3 bis 5 Player müssen die gleichen Daten haben. Und dann hat man ein großes Problem, wenn sich die Adresse ändert oder wenn die Adresse falsch geschrieben ist oder irgendwas, dann muss man das nicht in einer Datenbank ändern, dann muss man das in 3 bis 5 Datenbanken ändern. Und dazu gibt es dann 50-seitige Marktkommunikationsdokumente, wo steht, wie die Synchronisation zwischen diesen Datenbanken zu vollziehen ist, die dann nicht funktioniert. Und dann hat wieder der Vermarkter ein Problem, weil er nämlich irgendwie Straße mit SS statt mit SZ geschrieben hat. Und das sind so Sachen, also ich habe ja auch mit IT-Experten gesprochen, kann man auch in dem Artikel nachlesen. Die einen setzen zum Beispiel darauf, dass es ich glaube, Dänemark oder Österreich, da gibt es einfach ein zentrales Register, wo diese Daten liegen und dann geht das alles ganz einfach. Dass auch in Deutschland man sowas braucht. Alles, was man vorher macht, ist irgendwie, hat er gemeint, Pflaster draufkleben. Das war der wörtliche Ausdruck. Aber damit kann man schon irgendwie was machen, aber wenn man es richtig machen will, bräuchte man das zentralisiert.
Gibt es denn in den anderen Ländern, Dänemark oder Österreich, schon schnellere Direktvermarktung oder mehr Direktvermarktung als bei uns? Was kostet es da? Weißt du das?
Also was es da kostet, weiß ich nicht. Aber mir wurde gesagt, dass in Österreich die Prozesse funktionieren. Also es hören ja bestimmt auch Österreicher zu, vielleicht sehen die das anders. Aber vielleicht kennen die auch die deutschen Prozesse nicht, die dann noch schlechter funktionieren, weiß ich nicht. Aber man muss auch sagen, auch in Deutschland ist es ja auch nicht überall schlecht. Es gibt Netzbetreiber, die auch als Leuchttürme genannt wurden, auch größere, auch kleinere, wo auch die beteiligten Firmen sagen, hier funktioniert's. Also das heißt, es ist nicht so, dass das spricht gegen dieses, ein bisschen gegen das Zentralisierungsargument, weil selbst im jetzigen System gibt es Netzbetreiber, die es hinkriegen.
Und wenn es jetzt einen Direktvermarkter gibt, der das macht und einen Netzbetreiber, der das hinkriegt, was kostet es dann, so eine Anlage in die Direktvermarktung zu übernehmen?
Also ich würde mal sagen, es gibt nur eine Firma in Deutschland, wo man im Moment transparente Kosten sieht. Das ist bei Luox oder das ist die Marke. Die Firma heißt Luminasa, ist vielen bekannt. Die gibt es ja auch schon seit langem. Die macht ja auch Direktvermarktung im Gewerbebereich. Die bietet das schon auch für Kleinanlagen an. Da kann man das auf der Homepage nachgucken, kann man einfach mal seine Daten eingeben, dann kommt was zurück. Ich glaube, das war bei ungefähr 160 Euro im Jahr oder sowas. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Habe ich im Artikel geschrieben. Mhm. Ungefähr die Hausnummer. Es gibt einen zweiten Vermarkter, der auch bei unserer Diskussion dabei war. Kann man auch im Heft nachlesen. Spot My Energy. Die bieten es noch nicht an, wollen es aber anbieten mit einem etwas anderen Tarifmodell. Da würde es dann 1 Cent pro vermarkteter Kilowattstunde kosten. Das heißt, bei den einen pauschal, bei den anderen, da gibt es pauschal und einen Arbeitspreisanteil. Also insofern, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel man zu vermarkten hat, was dann am Schluss günstiger ist.
Und bei diesen Direktvermarktern kann man dann den Strom vermarkten, den man einspeist ins Netz. Also genau. Anstelle der Einspeisevergütung bekommt man Geld. Und bekommt man mehr Geld, wenn man es schafft, den Strom zu verschieben in Zeiten, wo der Strom günstiger ist, teurer ist?
Klar, das geht also in der Regel jetzt erstmal nach dem Day-Ahead-Markt. Das ist auch nur die erste Stufe. Es gibt ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht in die Details der Stromvermarktung gehen. Es gibt ja auch noch den Intraday-Markt, da kann man noch viel mehr rausholen. Marian hier, unser Spezialist für Virtual Trades, hat darüber ja auch schon viel geschrieben. Da kann man noch viel mehr rausholen, vermutlich. Das ist allerdings sind dann noch kompliziertere Systeme, wo es auch schwierig ist, wenn man das ganz offen baut, sodass jeder mit jedem kommunizieren und kompatibel ist. Die großen wie Enpal 1,5, haben wir ja schon öfter darüber berichtet, haben an der Stelle einen inhärenten Vorteil, die bieten das auch an. Also ist es halt mit den Kosten nicht ganz so transparent, weil man da immer das ganze Paket kauft. Aber zum Beispiel 1,5 und ich glaube, da hatten wir jetzt eine Pressemitteilung, dass Enpal das auch sich öffnet für Installationsbetriebe. Das heißt, man kann auch diesen Vermarktungsteil dem Kunden anbieten, ohne dass man die ganze Hardware von den Firmen nimmt oder sowas. Also man kann als Installateur seine eigene Anlage bauen, wie immer, und das einfach mit anbieten. Dann muss der Kunde natürlich den Stromvertrag von denen haben. Allerdings, das ist ein bisschen undurchschaubar. Bei den meisten Kunden wird noch nicht wirklich vermarktet, weil es eben zu schwierig ist, das in die Vermarktung zu bringen. Also auch bei Enpal oder 1,5 nicht.
Und wie lohnt sich das denn für die, wenn es nicht vermarktet wird?
Naja, die bauen ja ihr Energiemanagementsystem ein, die machen den Strombezug, da machen sie auch Optimierung mit dynamischen Tarifen. Da zahlt man, also ich glaube, auch das habe ich im Artikel geschrieben, ich muss die genauen Zahlen nachgucken, ich glaube 15 Euro pro Monat zahlt man bei 15 Euro, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, bei 1,5 pro Monat dafür, dass man das System nutzt und dann hat man halt die Stromtarife von denen. Das ist, kommt man im Jahr 15 mal 12 auch auf höhere Summen. Das heißt, das ist so, ist schwer zu sagen, wo man da am Schluss günstiger rauskommt. Und ich meine, wie bei vielen solchen Plattformen ist es natürlich interessant für die Firmen, große Kundenzahlen zu haben am Schluss. Das heißt, ob sich das jetzt schon aufgeht, ist vielleicht auch egal für die Firmen.
Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Du hast ja eine Rechnung gemacht, dass man durch die Direktvermarktung jetzt bei so einem kleineren oder auch einem etwas größeren Haushalt nicht wirklich hohe Einnahmen hat, weil die Strompreise sind niedrig und der Batteriespeicher ist in der Regel ja auch begrenzt, sodass man nicht beliebig verschieben kann. Da ist ja dann wirklich die Frage, ob man die Kosten wieder rauskriegt oder ob nicht dann solche Systeme, die gleichzeitig noch den Strombezug optimieren und vielleicht sogar noch auf variable Netzentgelte schauen, noch mehr bringen oder noch günstiger sind.
Ja, also es gibt ja von Unternehmen, ist es nicht so einfach, da total transparente Zahlen zu bekommen. Also jetzt nicht so, dass es vollkommen intransparent ist, aber jeder hat da so seine Eigenheiten, wie er irgendwas berechnet. Das ist gar nicht so leicht, da durchzusteigen. Was ich jetzt mal gemacht habe, ist in der Ausgabe, in einem Artikel, den man da auch nachlesen kann, vorzurechnen, wie viel man, wenn man jetzt wirklich nur Day-Ahead-Marktoptimierung macht, wie viel man da erwarten kann an Einsparungen und Erlösen, sowohl für dynamische Stromtarife, für zeitvariable Netztarife, als auch für die Vermarktung. Und es ist relativ logisch, was da rauskommt. Also wenn ich eine 10 Kilowatt Peak-Anlage habe zum Beispiel mit 10.000 Kilowattstunden Jahresertrag und dann habe ich meinetwegen Haushaltsstrom von 4.000 Kilowattstunden, dann habe ich noch eine Wärmepumpe. Ich habe hier der Vergleichbarkeit halber mit einem hohen Wärmebedarf gerechnet, schlecht isoliertes Haus, 7.000 Kilowattstunden, dann hat man ja schon 11.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Bleibt natürlich trotzdem Solarleistung, Energie übrig, weil wir wissen ja, es ist nicht immer zeitgleich. Aber da bleibt natürlich nicht viel übrig, sodass sich die Einspeisung irgendwie lohnt oder die Vermarktung. Umgekehrt hat man da natürlich einen größeren Effekt von dynamischen Stromtarifen, weil man im Winter viel Strom braucht und auch relativ lang nicht genug Solarstrom hat. Also je größer die Anlage, wenn man eine große Anlage hat, dann braucht man ja schon ab Mitte März vielleicht gar keinen Netzstrom mehr. Das bei so einem Beispiel braucht man es. Dann lohnen sich die dynamischen Stromtarife. Der umgekehrte Fall, ich habe eine 20 Kilowatt Peak-Anlage, dann hätte ich ja jetzt schon 9.000 Kilowattstunden im Jahr Strom übrig. Da fängt das mit der Vermarktung dann schon an, mehr Sinn zu machen. Also das Beispiel, nur mal eine Zahl zu nennen, also bei diesem großen Beispiel mit einem 20 Kilowatt, auch dann einem großen Speicher, 20 Kilowattstunden Speicher, da kann man dann mit der Vermarktung kann man, jetzt muss ich hier gucken, 780 Euro erlösen im Jahr in dem Beispiel. Das ist gerechnet aufs Jahr 2025. Hängt ja ein bisschen von den Börsenpreisen ab. Bei der Einspeisevergütung wäre es 740 Euro gewesen. Also 740 zu 780, dann wären wir bei 40 Euro im Jahr. Die dürfte der Vermarkter nehmen, dann wäre die Situation genauso wie bei der Einspeisevergütung. Aber da man die nicht bekommt, die Einspeisevergütung, ist der Vergleich ja falsch. Also ich meine, es wird darauf hinauslaufen, dass man entweder Direktvermarktung machen muss oder also entweder wird man den Strom shiften müssen oder man wird nur kriegen, was das an der Börse wert ist. Und das wären 570 Euro gewesen. Das heißt, über diese Vermarktung mit dem Speicher hätte man ungefähr 220 Euro im Jahr erlöst.
Das heißt, wenn es klappen könnte, dass man immer mehr Anlagen auch vielleicht preisgünstiger in die Direktvermarktung bringt, dann hat man also auch durch diese Direktvermarktungsmöglichkeit noch zusätzliche Einnahmechancen, sofern man dann eine größere Photovoltaikanlage hat und einen größeren Batteriespeicher.
Ja, auf jeden Fall. Man kann sich viel überlegen. Man muss sich natürlich überlegen, dass der Speicher benutzt wird und dadurch man eine Speicherabnutzung hat. Allerdings sind es gar nicht so viel mehr Zyklen. Die habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber es sind gar nicht so viel mehr Zyklen, die man braucht dafür. Also insofern, das kann man schon machen.
Das heißt, wenn du heute ein Bestandsgebäude hättest, ja, mit einer Wärmepumpe vielleicht und Photovoltaik, wie würdest du bauen? Würdest du eher sagen, du würdest dir eine kleine Anlage bauen und auf Eigenverbrauch optimieren oder würdest du sagen, nee, ich würde richtig groß einkaufen gehen und dann vermarkten?
Hängt ein bisschen davon ab, wie viel Geld ich übrig habe. Also wenn ich wenig Geld übrig habe, dann würde ich sie klein bauen. Wenn ich viel Geld übrig habe, würde ich mich freuen, zu erleben, wie das funktioniert.
Okay. Wenn man aber nur auf Wärmepumpe und Batteriespeicher guckt, dann blendet man ja einen schönen großen Speicher aus, nämlich das eventuell noch vorhandene Elektroauto. Ist natürlich dann noch teurer. Aber man könnte ja mit bidirektionalem Laden noch ein weiteres Asset in diese Vermarktungsvariante reinnehmen.
Da ist Marian dran.
Da bin ich dran.
Nee, du sagst du uns erst
Ach so,
noch mal.
Ich soll was dazu sagen. Ich dachte, das war die elegante Überleitung.
Ja, genau. Marian komplett.
Ja, natürlich. Also ich meine, dazu muss man natürlich sagen, wenn jetzt auch noch das Elektroauto Strom verbraucht, dann bleibt natürlich noch weniger zum Vermarkten übrig. Insofern braucht man dann vielleicht wirklich nicht mehr vermarkten, sondern kann es als Eigenverbrauchsanlage laufen lassen. Allerdings kommt dann das bidirektionale Laden. Und dann sind wir allerdings bei dem Punkt Flexibilitätsvermarktung. Das ist ja das, was ich meinte mit Intraday-Markt und Flexibilitätsvermarktung. Geht auch ohne Intraday-Markt, aber so richtig Spaß macht es dann mit Intraday-Markt, würde ich sagen. Und wenn man dann noch das große Auto hat, kann es vielleicht noch mehr Spaß machen, aber das weiß ich nicht. Marian hat drüber geschrieben.
Genau, du hattest geschrieben darüber. Viele Interessenten warten ja schon lange darauf, dass es geht. Und jetzt kann man in bestimmten Konstellationen loslegen, oder?
Ja, genau. Also was so ein bisschen durchschwingt, ist, dass man selber sich sein Elektroauto und seine Anlage und seine Wallbox irgendwie frei kombiniert und dann mit einem Direktvermarkter selber an den Markt geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das genauso schon funktioniert. Also die Angebote, die wir jetzt haben, die sind ein bisschen restriktiver, was das angeht. Und zwar funktioniert das so, dass man ein bestimmtes Elektroauto mit einer bestimmten Wallbox und einem bestimmten Stromvertrag auswählen kann. Man braucht dann keinen Direktvermarkter mehr. Und sondern dieser Stromanbieter, der nimmt den Strom ab. Das ist, also da gibt es ein Angebot von E.ON, da gibt es ein Angebot von Octopus und es wird auch ein Angebot, ich hatte es vorhin noch offen, jetzt habe ich es wieder geschlossen, aber es gibt Mercedes und VW haben auch Angebote. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Bildschirm, mit welchen Stromanbietern konkret die hier zusammenarbeiten werden. Ach, bei Mercedes war es The Mobility House und man kauft sich dann in einen Stromvertrag ein. Und wie dann gehandelt wird, also ob zum Beispiel am Intraday-Markt gehandelt wird oder nicht, da steckt man gar nicht drin. Da halten sich die Firmen auch teilweise ein bisschen bedeckt, wenn man fragt. Da sind sie noch gar nicht so offen mit. Die haben natürlich auch ganz andere und viel größere Bilanzkreise, um sowas zum Beispiel auszugleichen. Wenn man jetzt nicht weiß, ob alle Teilnehmer, die in so einem Angebot teilnehmen, auch ihre Autos ständig mit drin haben und deswegen auch am Intraday-Markt teilnehmen können. Aber ja, grundsätzlich ist es erstmal so, ich glaube, das kann man mal zusammenfassen. Es sollte eigentlich eine Interoperabilität zwischen allen möglichen Wallboxen und Elektroautos geben, die diese ISO-Norm 15118-20 einhalten. Das war mal von der EU-Behörde A4 vorgegeben, dass das zum Ende des Jahres komplett umgesetzt ist. Aber die Autohersteller drücken da noch ein bisschen auf die Bremse, oder ich will da auch gar nicht die Schuldzuweisung machen. Ich glaube, alle weisen sich so ein bisschen Schuld zu. Die ganz große, richtig tolle Interoperabilität ist noch gar nicht gegeben. Man ist gebunden an so ein Paket, an so ein Bündel, was man da wahrnehmen kann.
Aber vielleicht ist ja so ein Bündel auch nicht schlecht, wenn man sich damit eben nicht mit dieser Direktvermarktungsfrage mehr auseinandersetzen muss als Kunde, oder?
Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ganz praktisch, weil wenn ich mir die Angebote vergleiche, im Grunde genommen läuft alles ein bisschen auf was Ähnliches hinaus. Die Autos werden so vergütet, dass sie pro Stunde, die sie angesteckt sind, pro Monat einen gewissen Pauschalbeitrag bekommen. Und manchmal ist es dann noch so, dass es für die tatsächlich gehandelte Energie auch noch einen Pauschalbeitrag gibt. Allerdings wird nicht klar, was die Energie wirklich wert gewesen ist, die dann gehandelt wurde in dem Moment, sondern pro Kilowattstunde erhält man irgendwie 11 Cent, unabhängig davon, was der Stromvermarkter in dem Moment mit dieser Kilowattstunde tatsächlich verdient hat. Wenn man sich das so anguckt und die Größen der Autos sich anguckt, die dazu gerade fähig sind und wie lange sie angestöpselt sein können pro Monat, dann kommt man dabei raus, dass alle so in etwa bei 700 Euro im Jahr rauskommen, alle Angebote. Und ja, das ist eigentlich ein ganz nettes Angebot. Eine Sache gibt's noch. Ich glaube, wo sich die Anbieter so ein bisschen unterscheiden, ist, wie obskur das ist, wie man sein Geld verdient. Einige sind da sehr, sehr transparent, eben pro Minute angestöpselt. Dafür gibt's so und so viele Tokens und oder Geldeinheiten, die dann irgendwie in Wertgutscheine für den Stromvertrag umgerechnet werden. Oder eben gibt's einen Anbieter, der ein Leasing-Modell hat. Man least das Elektroauto erhält dann den Ladestrom kostenfrei dazu, wenn es denn möglichst oft angeschlossen ist. Das gibt's jetzt gerade erst von BYD und Octopus im Vereinigten Königreich. Ich habe nicht nachgefragt, wann es das in Deutschland geben wird, aber es ist sicherlich ein spannendes Modell, wenn man sich das mal anguckt, weil da ist dann natürlich für den Verbraucher gibt's keinen Stress mehr, sich diese Abrechnung komplett anzugucken und nachzuvollziehen, wie viel wirklich gehandelt wurde, sondern es ist einfach für mich klar, ich habe relativ günstig ein Elektroauto geleast für das ganze Jahr und ich tanke zu Nulltarif.
Die wirkliche Integration mit dem Solaranlage und dem Speicher zu Hause findet ja dann statt, wenn Mispel kennen wir inzwischen das Wort, vom Jahr kannte es wahrscheinlich noch niemand, aber wenn Mispel kommt.
Ja, und vorher geht das auch noch nicht. Das war noch eine Limitation bei den Angeboten. Jetzt einige sagen dazu gar nichts, andere sagen ganz offen, das funktioniert noch nicht. Man kann entweder eine bestehende Solaranlage in einem Volleinspeisertarif mit diesem Angebot kombinieren oder eben gar nicht.
Was an missbilligt? Vielleicht erklärst du es noch kurz.
Oh Gott. Also es geht grundsätzlich bei Mispel darum, dass man wenn man Strom aus dem Netz zieht, um ihn später wieder zu verkaufen, muss man Arbitragehandel macht, muss man die Netzgebühren, die man bezahlt hat, wieder rausrechnen, damit sich dieser Arbitragehandel überhaupt lohnt. Und dafür gibt's eine spezielle Formel und verschiedene Modelle. Und wie das zum Schluss wirklich aussieht, das kommt von der Bundesnetzagentur auch erst noch. Das wird hoffentlich irgendwann im Laufe des Jahres veröffentlicht und tritt dann auch erst 2027 wirklich in Kraft, soweit ich weiß, oder Mitte, Ende 2027.
Ja. Okay, jetzt gehe ich mal rein. Also eigentlich müsste die Bundesnetzagentur das laut Gesetz bis Ende Juni veröffentlichen. Also vielleicht sogar ist es schon veröffentlicht, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Aber es kann auch Probleme geben. Wir haben ja auch einen Artikel im Heft, der die Probleme mit der geplanten Regulierung beschreibt. Also die jetzt, ohne böse zu sein, da gibt's einfach eine komplizierte Formel und die muss man sich gut überlegen. Aber vielleicht eine Sache, die noch wichtig ist bei Mispel, die erlaubt auch, dass man den Speicher sowohl für Netzstrom als auch Solarstrom als auch für den Bezug als auch für die Einspeisung benutzt und das auseinanderklamüsern kann, was im Augenblick sehr kompliziert ist. Im Augenblick würde man die Einspeisevergütung oder Marktprämie verlieren. Ja. Ich meine, wenn es keine Marktprämie mehr gibt, wäre es auch egal, aber noch gibt es sie. Und vor allem, es gilt ja auch rückwirkend, es gilt ja auch für die Anlagen, die noch eine Marktprämie oder Einspeisevergütung haben und für die kann es auf jeden Fall interessant sein.
Genau, und vor allem wird das ja interessant, wenn man dann so einen großen Speicher hat, wie in den Elektroautos vorhanden sind. Ne? Empfehlung für alle auch noch unbedingt im PV Magazine den Artikel von Josef Bergner und Gregor Konzelmann von der HTW Berlin lesen, denn die stellen auch noch detailliert vor, wie die optimale Speicherfahrweise wäre mit der Pauschaloption oder mit der Abgrenzungsoption. Und Michael, du stellst ja außerdem noch, oder wir stellen ja außerdem noch die Heimenergiemanagementsysteme vor, erläutern, worin die sich wiederum unterscheiden, denn auch das ist ja immer gar nicht so einfach zu erkennen, wie die Energiemanagementsysteme überhaupt in sich arbeiten. Und jetzt der sogenannte HEMS-Finder, der testet die Systeme jetzt auch, oder?
Nee, wir haben einen Artikel, wir arbeiten ja viel mit dem HEMS-Finder zusammen. Und wir haben einen Artikel, der Initiator des HEMS-Finders, Thomas Haupt, der an der Hochschule Ansbach seine Doktorarbeit gerade beendet hat, der hat im Labor 5 Systeme vermessen, anonymisiert. Also wir werden hier noch keine Ergebnisse zugeordnet an Systemen, aber man sieht, wie unterschiedlich die sich verhalten. Aber es ist auch vollkommen klar, es wird sehr, sehr kompliziert, daraus wirklich einen Performance-Test zu machen. Also man sieht, dass sie irgendwie anders sich verhalten, wenn, keine Ahnung, man simuliert irgendwelche Wolkentage, wo die Wolken ziehen, mal Sonne, mal Wolke, wo man Wärmepumpe und Elektroauto hat und guckt halt, wann regelt wer was. Und da unterscheiden die sich halt. Aber es ist ganz schwer zu sagen, was besser und was schlechter ist. Das kommt daraus. Aber es ist trotzdem ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich die sind. Aber man kann auch ein paar Kriterien aufstellen, auf die man achten kann. Und das machen wir auch in einem durchaus längeren Artikel.
Okay, wunderbar. Wie gesagt, weitere Themen im Magazin sind Gewerbe, Energiemanagement und Großanlagenthemen wie der Redispatch und die Geschäftsmodelle für Großspeicher. Ja, dann würde ich mich langsam verabschieden. Ich möchte noch hinweisen auf unsere neue Podcast-Reihe Stimmen der Energiewende mit Menschen, die an entscheidenden Stellen die Energiewende mit prägen. Zuletzt haben wir mit Stefan Dohler gesprochen, Präsident des BDEW und Chef von EWE. Und als nächstes wird Barbie Haller, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, zu hören und zu sehen sein, denn diese Reihe gibt es auch auf YouTube. Heute war es nur ein Audio-Podcast mit Michael Fuß und mit Marianne Willun. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja, danke.
Gerne, schön, dass wir da sein konnten.
Falls Sie Wünsche oder Hinweise haben, gerne eine E-Mail schreiben an podcast@pv-magazine.com und schicken Sie uns gerne auch einen Kommentar über die Plattform. Schreiben Sie uns zum Beispiel auch, ob Sie gerne mehr Videopodcasts hätten. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.